Domradio weltweit.
Podcast.
Die Jahre 2014 und 2015 waren Jahre, die Deutschland verändert haben, weil in kurzer Zeit so viele Flüchtlinge in unser Land kamen wie selten zuvor. Viele Initiativen haben sich damals gegründet. Eine besonders engagierte Initiative heißt Fluchtpunkt Kürten. Und innerhalb unserer Themenwoche Neue Nachbarn, wie Integration gelingt, haben wir den Namen unserer Sendung weltweit ein bisschen neu interpretiert. Denn heute reisen wir nicht in ferne Länder, um zu berichten, wie dort Menschen geholfen wird, die dringend Hilfe brauchen, sondern wir reden über die Menschen und mit ihnen, die aus fernen Ländern zu uns nach Deutschland gekommen sind und immer noch kommen. Und wie ihnen hier, speziell in Kürten, geholfen wird. Ich habe Gäste bei mir im Studio und die lernen Sie gleich kennen. Am Mikrofon ist Martin Mölder. Domradio weltweit. Der Fluchtpunkt Kürten ist heute Thema bei uns hier bei weltweit. Und zwei Gäste sind hier, die mir aus unterschiedlicher Perspektive viel über diese besondere Initiative im Bergischen Land erzählen können in den kommenden zwei Stunden. Herzlich willkommen, Birgit Oberkötter, Begleitung für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe innerhalb der Aktion Neue Nachbarn der Flüchtlingshilfe im Erzbistum Köln. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und herzlich willkommen, Hussein Ismael, ein 22-jähriger Syrer, der vor 2 Jahren als Flüchtling nach Kürten kam. Guten Morgen, Ismael.
Guten Morgen.
Und am Telefon ist noch mit dabei Michael Weinmann, Mitbegründer des Fluchtpunkts Kürten und neben vielen anderen Tätigkeiten dort zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Fluchtpunkts. Guten Morgen, Herr Weinmann.
Ja, guten Morgen.
Herr Weinmann, ein runder Tisch im November 2014 war der Startschuss des Fluchtpunkts Kürten. Was waren damals überhaupt die Gründe für Ihr Engagement?
Die Gründe waren unterschiedlich. Also erstmal ging es ja darum, dass die Politik sich in Kürten überfordert fühlte mit den Flüchtlingen und Hilfe gesucht hat nach außen. Und im November 2014 hatte der Bürgermeister Haider dann den runden Tisch zusammengerufen, wo verschiedene Organisationen, unter anderem auch, sage ich mal, der Hilger Müller vom Fluchtpunkt Kürten, der hatte den Fluchtpunkt Kürten gegründet, mit dabei waren. Dann waren dabei die Tafel zum Beispiel und die Freiwilligenbörse unter anderem und die Kleiderkammer. Also alles, was an Hilfsorganisationen in Kürten schon gegeben war, war von Anfang an mit dabei. Und nach diesem runden Tisch ging es eigentlich erst in die Gründungsoffensive, weil es wurde sehr viel diskutiert an diesem Abend im November, aber es wurde nichts zusammengefasst. Und diese Zusammenfassung haben dann 5 Leute gemacht auf einem Papier, und das nennen wir jetzt immer noch unsere Gründungsurkunde, wo festgelegt wurde, welche Arbeitsbereiche im Staat dabei sein sollten und wie das Ganze vonstatten gehen sollte.
Welche Arbeitsbereiche waren das zu Beginn? Welche waren besonders wichtig?
Ganz wichtig waren natürlich die Deutschkenntnisse, also die Deutschkurse. Ehrenamtliche Lehrer hatten sich bereit erklärt, Deutschkurse zu geben. Dann haben wir als zweiten Arbeitsbereich gehabt die Bedarfe. Also das heißt, das, was an Ausstattung gebraucht wird, außerhalb dem, was die Gemeinde zu stellen hatte an Betten und so weiter. Das heißt, wenn irgendwelche Kleider gebraucht wurden oder Möbel gebraucht wurden für gewisse Sachen, waren die Bedarfe dabei. Dann gab es die, das muss ich gerade überlegen.
Ich glaube, das Begegnungscafé war auch ziemlich Begegnung, früh am
natürlich,
Start.
Ja, klar. Also Begegnung, das Thema Begegnung, das heißt, mit den Flüchtlingen in Kontakt kommen, war eine der Säulen und wurde dann ziemlich schnell mit einem Begegnungscafé an der Bergstraße umgesetzt, was Liesel und Uli Kohlgrüber leiten seitdem. Das ist auch seit 2 Jahren oder seit 2015 fester Bestandteil des Fluchtpunkt Kürtens. Und dann natürlich ausgehend davon, von diesen Begegnungen mit den Flüchtlingen, Patenschaften. Das heißt, es gab dann verschiedene Leute, die Patenschaften übernehmen wollten, meist für Familien, einige dann auch für Einzelpersonen, aber die Familien waren da immer im Vordergrund, dass sie schnell angebunden werden konnten an Deutschland, sag ich mal, dass denen verständlich gemacht werden konnte, was gibt's hier, und denen auch geholfen werden konnte, wenn irgendwelche Amtlichen schreiben kamen.
Das ist genau der Punkt, der an vielen Stellen und an vielen Gemeinden und Städten ja eigentlich der schwierigste war. Eine Willkommenskultur gab es ja eine ganz große, muss man sagen, aber danach eben dann die intensivere Arbeit als Pate mit einer Familie oder mit einem Flüchtling. Davor haben sich viele damals gescheut, in Kürten nicht. Woran lag das?
Woran lag das? Es lag daran, dass es schon viele Leute gab, die das vorher gemacht haben, im Hintergrund, aber nicht gebündelt gemacht haben. Und dann lag es daran, dass das Engagement zu spüren war, sage ich mal, dass man merkte, da war jemand dahinter, der das Ganze organisieren wollte. Nicht in einem festen Verein, sondern einfach als Netzwerk organisieren wollte. Und das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt dafür, dass viele dazugestoßen sind, dass wir nicht feste Strukturen hatten, sondern einfach von oben gesagt haben, wir bilden jetzt ein Netzwerk und versuchen, alle Leute zu bündeln und die Kräfte zu bündeln, dass das nicht in Einzelaktionen ausartet.
Das war dann natürlich auch wirklich ein Netzwerk, was sehr umfassend war, inklusive WhatsApp-Gruppen für Sachspenden, die Sie, glaube ich, mit erfunden haben. Das funktioniert bis heute unglaublich.
Das habe ich nicht erfunden, da würde ich mir jetzt falsche Lorbeeren anziehen, aber ja. Es hat jemand erfunden, der mit am Anfang dabei war, mittlerweile leider nicht mehr dabei ist. Aber es war, wir haben erkannt, dass wir schnell reagieren müssen teilweise. Und schnell kann man reagieren über soziale Medien oder über WhatsApp, also über Messenger-Systeme. Und hier haben wir ziemlich schnell eine große Anzahl von Leuten zusammenbekommen, die helfen wollten. Und diese Gruppe heißt einfach helfen. Mittlerweile haben wir 126 Mitglieder oder immer noch 126 Mitglieder, es waren mal mehr eine Zeit lang. Wenn wir irgendwas suchen an Bedarf, gerade eben kam eine Meldung rein, wir suchen ein Hochbett oder ein Kinderbett und einen Hochstuhl. Das wird innerhalb dieses, im Laufe des Tages wird das behoben sein, das Problem. Den werden wir mit Sicherheit bekommen aus der Gruppe, einfach helfen raus. Weil Leute feststellen, ich habe noch was im Keller stehen, was ich gar nicht mehr selber brauche.
Herzlichen Dank bis hierhin. Wir werden später nochmal sprechen, Herr Weinmann. Einer der Gründerväter, das kann man schon sagen, des Fluchtpunkts Kürten und dort auch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Seit Herbst 2014 gibt es auch die Aktion Neue Nachbarn und ab dem Jahr 2015 waren auch die ein wichtiger Netzwerkpartner für den Fluchtpunkt Kürten. Birgit Oberkötter kam als Begleitung der Ehrenamtlichen des Fluchtpunkts dann mit dazu und darüber reden wir gleich hier in Domradio weltweit.
Domradio weltweit.
Der Fluchtpunkt Kürten ist zu Gast heute hier in Domradio weltweit. Birgit Oberkötter unter anderem eben auch Begleitung für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe innerhalb der Aktion Neue Nachbarn der Flüchtlingshilfe im Erzbistum Köln. Frau Oberkötter, wissen Sie noch, was Sie gedacht haben, als Sie nach dem ersten Treffen mit den Ehrenamtlichen des Fluchtpunkts Kürten wieder nach Haus gefahren sind?
Ja, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Ich habe gedacht, oh je, wie soll das gehen? Ich kann mich noch ziemlich gut an den ersten Abend erinnern. Eine meiner Aufgaben war es, die Flüchtlingscafés in Kürten zu besuchen. Und das erste Café, in das ich gehen musste oder gehen sollte, war das Café in Biesfeld, Café International. Ich kannte die Teamer nicht, die dort arbeiteten. Ich kannte die Flüchtlinge nicht, die dort verkehrten. Ich kam rein und wurde einfach nur freundlich aufgenommen. Ich wurde so freundlich aufgenommen, dass ich überwältigt war. Überwältigt nicht nur von den Leuten selber, überwältigt auch von den vielen Fragen, die da innerhalb von Minuten auf mich einstürmten. Weißt du, wie es geht? Weißt du, wo wir können? Weißt du, wie wir das machen können?
Das heißt, am Anfang war es wirklich ein Riesenberg an Aufgaben, der da vor Ihnen lag.
Ja, es war ein Riesenberg und es ist aber immer noch ein Riesenberg. Es ebbt irgendwie nicht ab, es verschiebt sich nur.
Sie haben jetzt von der überwältigenden Aufnahme gesprochen. Die haben, glaube ich, auch die Flüchtlinge vor allen Dingen in Kürten erlebt, die dort angekommen sind. Was hat Sie denn besonders beeindruckt an der Arbeit, die schon da war, als Sie dazu kamen?
Mich hat beeindruckt, in welchem vertrauten Verhältnis die Kürtener Flüchtlinge zu den deutschen Begleitern stehen. Das war sehr schön zu erfahren, auch vor allen Dingen in den Cafés. Jeder Flüchtling, der reinkam oder reinkommt, auch ist ja auch heute noch so, wird mit Namen begrüßt, wird mit Handschlag begrüßt und genauso freundlich werden die Deutschen begrüßt von den Flüchtlingen, wenn sie dann ins Café kommen. Und das Verhältnis ist total vertraut. Man kennt sich, man begegnet sich auch auf der Straße. Man grüßt sich aus dem Auto raus, man hupt leicht, darf man ja nicht, aber wenn man die Leute sieht am Straßenrand, die man kennt, und es ist einfach sehr schön.
Über 160 Ehrenamtliche arbeiten mit dem Fluchtpunkt Kürten. Welche Hintergründe und Motivation bringen die denn mit?
Ich glaube, dass eine der großen Motivationen ist, die Menschen in unsere Gemeinde zu integrieren. Wir wissen ja jetzt, dass viele aufgrund der Wohnsitzauflage in Kürten bleiben werden für mindestens 3 Jahre. Wir möchten das eigentlich auch, weil wir hoffen, auch über Arbeitskräfte der Kürtener Wirtschaft ein bisschen zuspielen zu können. Und wir möchten nicht, dass diese Menschen parallel zu uns leben. Wir möchten, dass sie mit uns leben. Und ich glaube, das möchten eben halt viele Ehrenamtliche auch.
Jetzt ist Ihre Aufgabe, diese Ehrenamtlichen zu begleiten, genau, in Ihrer Tätigkeit. Wie machen Sie das konkret?
Konkret suche ich zum einen beide Flüchtlingscafés auf. Ich versuche, wenn irgendwo Veranstaltungen gemacht werden von einzelnen Gruppen, auch dorthin zu gehen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, einmal die Einfach-Helfen-Gruppe, dann gibt es Betreuergruppen. Es gibt ja Hausbetreuergruppen und in allen Gruppen bin ich vertreten. Ich bin für alle Ehrenamtliche ansprechbar über E-Mail und über WhatsApp und so versuche ich, die Kontakte zu halten.
Jetzt hat das fast eine zweijährige Geschichte schon, das, was der Fluchtpunkt Kürten da begonnen hat. Und viele Ehrenamtler sind von Anfang an dabei. Gibt es da auch Probleme im Sinne von Überforderung, von psychologischer Hilfe, die sie vielleicht auch leisten müssen, damit die weiter mit so viel Kraft helfen können?
Also ich höre ganz oft von den Leuten, vielen Dank, dass wir einfach mal sprechen konnten. Ich führe mit vielen Ehrenamtlichen Telefongespräche und die dauern auch oft recht lange. Die Rückmeldung, die ich bekomme, ist, es ist schön, dass wir einfach mal über unsere Probleme sprechen können. Es gibt zwar auch sehr viele Einrichtungen, zum Beispiel in Bergisch Gladbach, die bieten so eine Art Supervision an. Das Problem ist, dass manche Leute aufgrund ihrer intensiven Arbeit mit den Flüchtlingen kaum Zeit haben, an diesen Angeboten teilzunehmen. Sie sind aber einfach froh, wenn sie mal abends um 6 zum Telefon greifen können und mich einfach anrufen können. Und dafür bin ich da und das sehe ich auch als meine Aufgabe an.
Der Fluchtpunkt Kürten, wirklich ein Vorzeigeprojekt für Willkommenskultur und auch gelungene Integration. Ein Beispiel dafür ist auch Hussein Ismail. Gleich mehr über ihn und seine Geschichte hier in Domradio weltweit. Gleich aber erstmal um 10:30 die Nachrichten mit Renato Schlegelmilch.
Domradio weltweit.
Heute mit dem Thema Fluchtpunkt Kürten. Am Mikrofon ist Martin Mölder und ich habe Gäste hier, Birgit Oberkötter und Hussein Ismail. Gleich mehr hier. Heute mit dem Thema Fluchtpunkt Kürten, einer besonders tollen Initiative zur Integration und Aufnahme von Flüchtlingen aus aller Welt. Innerhalb der Themenwoche sind wir neue Nachbarn, wie Integration gelingt. Und die gelingt dort auf ganz beeindruckende Weise. Bei mir im Studio sind auch Birgit Oberkötter, die im Rahmen der Aktion Neue Nachbarn ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe begleitet, und Hussein Ismail, der aus Syrien zu uns gekommen ist und seit 2 Jahren schon jetzt in Kürten wohnt. Herr Ismail, wie waren die Menschen damals zu Ihnen in Kürten, als Sie ankamen?
Sie waren die Leute sehr nett und sehr freundlich. Und sie haben bei uns viel geholfen. Und sie haben auch bei uns auch einen Kurs als Alphabet gemacht. Und wir haben viel gelernt und wir haben mit den Leuten viel Spaß. Und die Leute waren sehr, sehr freundlich.
Mhm. Die kulturellen Unterschiede, ja, die sind ja doch relativ groß zwischen, ja, Syrern und Deutschen. Was sind so die Hauptdinge, wo Sie sagen, das ist in Deutschland doch anders als bei mir in der Heimat?
Ich habe gesehen, wir haben in unserem Heimatland keine Pünktlichkeit. Und ich habe hier das gesehen, die Leute immer pünktlich und sie kommen immer pünktlich. Und wir haben auch, wir kommen zum Beispiel zu besuchen ohne einen Termin. Ja, die Deutschen, sie machen immer früh einen Termin und sie kommen gleich. Und ich habe auch gesehen, der Bus zum Beispiel kommt pünktlich, ja. Wir haben das in unserem Heimatland kein Bus, er kommt pünktlich.
Okay.
Auch, ja, das, was ich habe das ja gesehen.
Sie haben die Alphabetisierungskurse angesprochen und Deutschkurse, die Sie ja gemacht haben, und ja, mehrere schon. Und was ist an der deutschen Sprache so besonders oder vielleicht auch besonders schwer?
Ja, die deutsche Sprache ist sehr toll, aber ich habe immer Probleme mit Grammatik oder Dativ oder Akkusativ oder Genitiv zum Beispiel. Das ist sehr schwer für mich. Und manchmal, ich lerne immer zu Hause, aber ich habe das alle vergessen, weil ich keine mit den Leuten Kontakt habe und ich benutze Deutsch nicht so viel. Auch ich habe keinen Kontakt mit den Leuten. Ja, das ist mein Problem auch in dieser Zeit.
Frau Oberkötter, jetzt kennen Sie den Hussein Ismail schon ziemlich lange. Mhm. Wie beurteilen Sie seinen Werdegang jetzt in den letzten Jahren? Wie
hier
hat
in
er
Deutschland?
Sich eingelebt? Ja,
ja, als ich ihn kennengelernt habe, das war so Dezember, Januar 2015, Anfang 2016, da sprach er nur Arabisch, er sprach kein Englisch und die Verständigung mit ihm war eigentlich nur über Bild, Wörterbücher, die wir damals vom Fluchtpunkt sehr schnell angeschafft haben, möglich. Der Hussein ist in einem ehrenamtlichen Sprachkurs gewesen und hat eigentlich immer sehr gut mitgearbeitet und so langsam kam dann seine deutsche Sprachkompetenz. Wir haben uns dann ein bisschen näher kennengelernt in Schanze und haben auch oft zusammen Tee getrunken.
Schanze muss man erkennen,
so,
klären, ist eine Notunterkunft.
Genau. Schanze
gewesen.
Ist eine Notunterkunft in Kürten, in der in der Hochzeit 75 Leute wohnten. Zwischendurch war es mal dann reduziert auf 30 und jetzt sind es aber wieder schon 60. Ja, also wir haben oft zusammen Tee getrunken.
Ja, wir haben ja das erste Mal zusammen Tee getrunken und wir haben vielleicht spezielles syrisches Essen gegessen.
Genau, du hast auch oft für mich gekocht.
Ja.
Das war immer sehr schön, weil ein Besuch in Schanze immer sehr lange dauerte und ich manchmal ganz schön Hunger hatte.
Und Sie können gut kochen, habe ich gehört.
Ja, ich kann gut kochen. Ja.
Woher haben Sie das gelernt?
Meine Mutter hat mir das erzählt. Ich habe immer mit meiner Mutter gerufen und sie erzählt zum Beispiel, sie sagt, Hussein, du musst ein bisschen Pfeffer oder ein bisschen Salz mit 200 Gramm Fleisch. Ja, und das speziell syrische Essen. Und ja, das ist sehr toll für uns. Mhm. Und ich wünsche auch, die Deutschen das Essen probieren, das ist auch sehr lecker.
Ich komme sofort. Wenn,
ja,
wenn ich jetzt zu Ihnen komme zum Essen, was würde ich denn dann bekommen? Was würden Sie für mich kochen?
Vielleicht kann ich arabisch Döner oder ich mache auch Hummus. Ja.
Wunderbar, komme ich sofort.
Und ja, ich habe viele Ideen und willkommen.
Herzlichen Dank. Willkommen Ihnen, kann ich nur sagen. Und schön, dass Sie bei uns in der Sendung sind. Wir sprechen gleich noch weiter. Hussein Ismail hier im Domradio weltweit.
Domradio weltweit.
Innerhalb der Domradio Themenwoche neue Nachbarn, wie Integration gelingt. Integration gelingt dort, wo Menschen sich aufeinander einlassen. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Verleihung des Nationalen Integrationspreises gesagt, wo besondere Flüchtlingsinitiativen geehrt wurden und der Fluchtpunkt Kürten auch nominiert war. Da kommen wir in der kommenden Stunde noch zu. Aber wie funktioniert dieses sich aufeinander einlassen eigentlich zwischen Deutschen und Flüchtlingen? Denn beim Bäcker oder im Bus begegnet man sich zwar, aber man lernt sich ja nicht wirklich kennen. Deshalb gibt es gleich zwei Begegnungscafés in Kürten und zwar schon ziemlich lange. Das eine, das Café in International in Kürten, Biesfeld, hat meine Kollegin Ina Rotscheid für uns besucht.
Es ist Montagnachmittag. Birgit Oberkötter ist zu Besuch im Begegnungscafé. Sie ist vom Erzbistum Köln als Begleiterin für die Flüchtlinge eingesetzt.
Immer am Montagabend. Zwischen 6 und 8 Uhr findet hier ein internationales Begegnungscafé statt. Das ist organisiert worden 2015, als die meisten Leute hier hingekommen sind. Und seitdem gibt es das jeden Montagabend.
Untergebracht ist das Café im Pfarrheim von St. Maria in Kürten im Rheinisch-Bergischen Kreis. Während im ersten Stock der Kirchenchor probt, wird unten gekickert und geklönt. Frauen sitzen um einen Tisch herum, knabbern Erdnüsse und erzählen. Vier Männer sind um einen Billardtisch versammelt.
Ja, ich komme aus Syrien, aus Aleppo. Ich bin seit ein Jahr und 5 Monaten in Deutschland.
Maher Hanan besucht regelmäßig das Café. Vor 17 Monaten kam er zusammen mit seiner Familie aus Syrien. Das Café ist für ihn eine Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und Deutsch zu sprechen.
Ich mag hier kommen vor Kontakt machen, ein bisschen Deutsch lernen, Sprache.
Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Eritrea oder Ghana kommen hierher. Und eben auch Deutsche, denn das ist die Idee des Begegnungscafés, dass die Kürtner ihre neuen Nachbarn kennenlernen und umgekehrt. Alfons Theissen zum Beispiel ist über 80 und einer der vielen, die regelmäßig zu Besuch kommen. Er sitzt mit einem irakischen Jungen an einem Tisch und spielt Vier gewinnt.
Ich spiele mit den Kindern, zwar möglichst wenig reden müssen, weil ich kann nur Deutsch oder Kölschblatt und höre schlecht.
Trotzdem funktioniert diese deutsch-kölsch-arabische Verständigung. Als die Flüchtlinge im Herbst 2015 auch nach Kürten kamen, wollte er etwas tun. Denn er erinnert sich noch gut an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als Millionen Flüchtlinge aus dem Osten kamen. Damals lag Deutschland in Trümmern. Doch auch das habe man geschafft, sagt er.
Es hat irgendwie funktioniert. Und jetzt kommen bei weitem nicht so viele herüber und die können wir nicht unterbringen. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht möglich. Da habe ich gedacht, da musst du auch was tun.
Im Herbst 2015 gründeten einige engagierte Kürtner das Café. Seitdem kommen 5 bis 6 Ehrenamtler jeden Montag, kümmern sich, stellen Obst, Getränke und Chips bereit und sind Ansprechpartner bei konkreten Fragen oder Sorgen. Achim Theissen ist fast von Anfang an dabei.
Ja, das war eigentlich so ein bisschen die Barriere, Deutsche zu Flüchtlingen abbauen, dass man sich mal so ein bisschen kennenlernt. Anfangs konnten die ja alle kaum Deutsch, da war es noch ein bisschen schwieriger. Da hat man dann deutlich gemerkt, dass die Kinder sehr viel schneller Deutsch gelernt haben. Die haben dann teilweise übersetzt, aber mittlerweile kann man sich also echt gut unterhalten.
20 bis 30 Gäste kommen jeden Montag. Manchmal organisieren Achim Theissen und seine Mitstreiter auch gemeinsame Ausflüge in den Zoo, in den Märchenwald oder zum Grillen in den Park. Sich begegnen, einander kennenlernen, das ist die Idee des Cafés.
Ja, anfangs war ich selber ein bisschen kritisch. Also viele von den Vorurteilen, die so rumgehen, habe ich dann darüber nachgedacht. Da war so ein bisschen die Angst, ob die Anzahl der Flüchtlinge, ob man die hier bewältigen kann in Deutschland oder ob wir praktisch ja von den Flüchtlingen überrannt werden. Aber mittlerweile würde ich sagen, also völlig problemlos.
Denn das Begegnungscafé ist nur eines von vielen Projekten, das die Kürtner organisiert haben. Es gibt Jobpaten und Sprachkurse, eine Fahrradwerkstatt, ein Möbellager und die Tafel. Die stehen allen Bedürftigen offen, denn so wolle man dem Vorurteil entgegentreten, dass Flüchtlinge gegenüber anderen benachteiligten Bürgern bevorzugt würden, sagt Birgit Oberkötter. 2 Jahre ist es her, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren berühmten Satz »Wir schaffen das« sagte. Und wenn die Flüchtlingsbegleiterin heute auf das Engagement ihrer Kürtner schaut, dann ist sie überzeugt.
Wir müssen uns anstrengen, dann können wir das schaffen. Und wir müssen alle zusammenhalten. Alle Kürtner Bürger müssen zusammenhalten und müssen den Leuten eine Integration ermöglichen. Dann können wir das schaffen und dann können wir hier alle friedlich und auch angenehm und schön miteinander leben.
Der Fluchtpunkt Kürten und die Jobbörse, denn da wird ganz viel gemacht, gleich nach 11 hier im Domradio. Am Mikrofon ist Martin Mölder und heute bei Domradio weltweit das Thema unserer Themenwoche Neue Nachbarn, wie Integration gelingt, am Beispiel des Fluchtpunkts Kürten.
Domradio weltweit.
Innerhalb der Themenwoche Neue Nachbarn, wie Integration gelingt. Bei mir im Studio sind weiterhin Birgit Oberkötter, Begleitung für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe innerhalb der Aktion Neue Nachbarn der Flüchtlingshilfe im Erzbistum Köln, Hussein Ismail, der vor 2 Jahren aus Syrien hier nach Deutschland kam und nach Kürten, und am Telefon Michael Weinmann. Er koordiniert vor allen Dingen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Fluchtpunkts Kürten. Herr Weinmann, damals war vor allen Dingen Willkommenskultur so die oberste Priorität, freundlich, und das hat ja wohl geklappt, hat Hussein Ismail erzählt, er ist sehr freundlich aufgenommen worden, die Flüchtlinge hier begrüßen. Was sind denn jetzt die wichtigsten Punkte auf der Agenda des Fluchtpunkts Kürten?
Jetzt geht es darum, die Integration weiter voranzutreiben. Das heißt, einmal möchten die Flüchtlinge natürlich gerne arbeiten, schon länger. Also Jobs ist das erste Thema zur Integration. Dann, sobald sie anerkannt sind, brauchen wir natürlich entsprechenden Wohnraum für die Familien, für die Einzelpersonen, für alle, die anerkannt sind. Das haben wir auch schon mit 100 Wohnungen geschafft, mit 100 Flüchtlingen geschafft, die in eigenen Wohnungen sind mittlerweile. Aber wir haben auch noch ungefähr 100 Flüchtlinge, die anerkannt sind, oder Asylbewerber, die anerkannt sind, und die suchen noch Wohnraum in Kürten. Das ist dann das nächste große Thema. Und dann geht es weiter, sag ich mal, auch so ein bisschen das Loslassen muss dann irgendwann kommen, dass man mal sagt, jetzt müsst ihr auch selbstständig weiterkommen. Das mache ich mit meinen Patenkindern in Anführungszeichen so, dass ich jetzt nur noch über WhatsApp kommuniziere. Die schicken mir, sage ich mal, Bescheide zu und dann sage ich denen, das und das müsst ihr machen und dann machen die das selbstständig und ohne mich.
Also auch diese so schwierigen Behördengänge, die ja am Anfang ja auch mit zentral waren, ne, für ihre Arbeit, immer das Begleiten zum Sozialamt, zum Ausländeramt, das funktioniert mittlerweile auch selbstständiger?
Das funktioniert auch selbstständiger. Man muss aber loslassen können, das ist das Problem.
Den Wohnraum haben Sie angesprochen. Warum ist das denn so ein Problem in Kürten?
In Kürten gibt es keinen sozialen Wohnungsbau momentan. Das heißt, prinzipiell wird günstiger, bezahlbarer Wohnraum gesucht, nicht nur von den neuen Zuwanderern, den neuen Nachbarn, sondern auch von den den hilfsbedürftigen deutschen Familien. Da ist direkte Konkurrenz angesagt, sage ich mal. Und der Wohnraum ist knapp, die Politik kommt nicht auf die Füße in Köln.
Das muss aus Köln passieren?
Nee, aus Kürten, Entschuldigung.
Aus Kürten, ich dachte schon, warum müssen die Kölner da? Aber gibt es da Möglichkeiten einzuhaken, Frau Oberkötter vielleicht auch? Haben Sie da Möglichkeiten, vielleicht tatsächlich auch mit der Hilfe des Erzbistums Köln, irgendwie aktiv zu werden bei diesem Thema?
Also ich denke, in Bezug auf den Wohnraum, auf die Beschaffung von Wohnraum im Moment eher nicht, weil der Wohnraum wird aktuell gesucht. Und nicht erst in 2 oder 3 Jahren, dann vielleicht auch nochmal wieder. Aber bis dieser Wohnraum geschaffen worden ist, müssen die anerkannten Leute weiterhin in den Sammelunterkünften, also in den Notunterkünften leben. Dieses Leben ist extrem schwierig. Es gibt keinerlei Privatsphäre. Es gibt keine Möglichkeit, zum Beispiel Hausaufgaben zu machen. Die Leute machen ihre Hausaufgaben für die Deutschkurse auf ihren Betten. Sie haben keine Schreibtische, sie haben keine vernünftigen Stühle, keine Möglichkeiten, sich zurückzuziehen. Es ist immer irgendwie laut, immer irgendwie unruhig. Und die Voraussetzungen für die Integration wird durch den fehlenden Wohnraum auf der anderen Seite wieder völlig negiert.
Ist denn da von der Politik viel zu kurzfristig gedacht worden? Weil eigentlich war das doch klar, dass viele, hoffentlich ja auch der Flüchtlinge, die damals kamen, dann sich integrieren und hier bleiben und es dann eben Wohnraum braucht, oder?
Aus unserer Sicht her ja. Es wurde völlig kurzfristig, es wurde völlig daneben gedacht. Ich weiß nicht, was man geglaubt hat, dass diese über 300 Leute sich nach Anerkennung ihres Bleiberechts auf andere Gemeinden verteilen. Es war ja damals schon absehbar, dass es eine Wohnortzuweisung geben wird, die ja jetzt auch für die meisten Flüchtlinge gekommen ist. Und wir müssen die Leute irgendwo unterbringen. Gerade auch die Wohnsituation der alleinreisenden Männer ist extrem schwierig. In einer Gemeinde wie Kürten gibt es keine oder sehr, sehr wenige kleine Wohnungen von 50 Quadratmetern, die dann auch noch zu einem bezahlbaren Preis zu haben sind. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, dass die Ressentiments alleinreisender Männer gegenüber schon auch in Kürten vorhanden sind, sodass zum Beispiel Einliegerwohnungen oder kleine Dachgeschosswohnungen nicht so sehr gerne zur Verfügung gestellt werden. Und wir ja diese Leute jetzt seit fast 2 Jahren kennen, doch eine erhebliche Überzeugungsarbeit leisten müssen.
Beobachten Sie das auch, Herr Weinmann, dass eben die Ressentiments gegenüber dann allein reisenden Männern oder eben vielleicht auch anderen, die kommen, größer werden im Moment?
Es ist gegen alleinreisende Männer schon länger so, sage ich mal. Die Silvesternacht 2015 hat nicht zu einer Verbesserung der Lage beigetragen, obwohl unsere Flüchtlinge daran nicht beteiligt waren. Aber es führte schon die Diskussion in Kürten für neue Unterkünfte dazu, dass in gewissen Kirchdörfern man spüren konnte, dass man da sagte, okay, wir möchten diese Personen nicht hier bei uns haben, nicht in der Nähe von Kindergärten und so weiter. Das hörte sich teilweise an, muss ich so ganz platt mal raussagen, als ob man Straftäter hätte, die man in der Nähe unterbringen möchte.
Wie reagieren Sie denn da?
Wir reagieren da. Es ging damals über die Zeitung, also haben wir mit entsprechendem Leserbrief darauf reagiert und versuchen natürlich Aufklärungsarbeit zu leisten. Nur das kann auch nur dann gelingen, wenn die Politik da in einem Boot mit uns fährt.
Herzlichen Dank. Michael Weinmann am Telefon und in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sehr, sehr wichtig für den Fluchtpunkt Kürten. Herzlichen Dank bis hierhin. Jobbörse, Menschen in Arbeit bringen, haben Sie eben als obersten Punkt der Prioritätenliste beschrieben. Genau darum kümmern wir uns gleich hier bei Domradio weltweit mit dem Thema Fluchtpunkt Kürten. Domradio weltweit. In unserer Themenwoche Neue Nachbarn, wie Integration gelingt, stellen wir besonders gelungene Projekte die ganze Woche über vor, die genau das tun. Themenwoche Neue Nachbarn, bei der Integration, die Integration. Das kann mittel- und langfristig nur dann gelingen, wo Menschen sich aufeinander einlassen. Darum haben sich die Kürtner Angela Merkel bei der Verleihung des nationalen Integrationspreises gesagt, durch persönliche Kontakte und Hilfe bei der Bürokratie wurden und sollen Arbeitgeber dazu bewegt werden, Geflüchtete einzustellen. Und das kann aber wie funktioniert dieses meine Kollegin sich aufeinander einlassen eigentlich zwischen Deutschen und Flüchtlingen? Seit 2 Jahren Bäcker oder im Bus begegnet man sich zwar, arbeitet. Aber man lernt sich ja nicht wirklich kennen. Deshalb gibt es gleich 2 Begegnungscafés in Kürten und zwar schon ziemlich lange. Das eine, das Café in International in Kürten, Biesfeld, hat meine Kollegin Ina Rotschalt für uns besucht.
Sie sehen aus wie Neonröhren. Tatsächlich handelt es sich aber um eine Technik, mit der man Luft oder Oberflächen keimfrei machen kann, ganz ohne Chemie. Die Firma Orca im rheinisch-bergischen Kürten ist eines der wenigen Unternehmen in Europa, das sich darauf spezialisiert hat. Mohammed Fahim kommt aus Pakistan und fand dort vor 2 Jahren Arbeit.
Und wenn ich komme her in Kürten, so nach 3 Monaten, ich habe Arbeit hier in Orca mit Herr Rainer und Herr Michael, ist alles sehr kooperativ.
Mit dem Deutsch hapert es noch ein bisschen, aber fachlich ist er fit. Mohammed Fahim ist ausgebildeter Elektrotechniker und sein jetziger Chef, Rainer Orbach, suchte händeringend qualifizierte Mitarbeiter.
Wir haben ihn dann für 1 Woche hier beschäftigt, um festzustellen, was er kann. Und für uns war sehr, sehr schnell klar, dass er deutlich mehr kann, als wir an Ansprüchen an ihn hatten.
Einfach war das am Anfang nicht. Es gab viele bürokratische Hürden zu bewältigen. Von Papieren über die Krankenkasse bis hin zur Sozialversicherungsnummer. Bei diesen Formalitäten hilft Stefan Barke vom Fluchtpunkt Kürten. Der Ehrenamtler steht Unternehmen, die Flüchtlingen einen Job geben, mit Rat und Tat zur Seite.
Wir haben zum Beispiel auch zusammen mit dem Bürgermeister Herrn Haider die Firmen angeschrieben, haben gesagt, wir sind im Rahmen Fluchtpunkt Kürten gern bereit, ihnen zu helfen, bürokratische Hürden und andere Hürden zu bewältigen, Bewerber für sie auszusuchen, wenn sie bereit sind, Flüchtlinge einzustellen. Und die Bereitschaft ist sehr groß. Viel größer, als ich gedacht habe.
Auch Geschäftsführer Rainer Orbach zögerte nicht lange, als man ihm vorschlug, Mohammed Fahim einzustellen, denn in seiner Branche herrscht Fachkräftemangel.
Anfänglich haben wir natürlich überlegt, wie mag das wohl mit den anderen Mitarbeitern dann funktionieren, weil ja, die anderen Mitarbeiter, die wir haben, sprechen halt nur bedingt Englisch und die Kommunikation muss ein Stück weit zumindest zu Beginn dann auf Englisch dann stattfinden. Wir waren aber sehr positiv überrascht, wie auch alle anderen Mitarbeiter sich da eingebracht haben und da geholfen haben und wie selbstverständlich das innerhalb von kürzester Zeit wurde, dass man sich verständigt, auf welchen Wegen auch immer. Und das war eine Sache von allerkürzester Zeit, da war er hier ein vollständiges Mitglied des Teams.
Mohammed Fahim hat sich eingelebt. Er verdient sein eigenes Geld und hat eine eigene Wohnung für sich und seine Familie. 2 seiner 3 Kinder besuchen eine Schule. In Kürten hat er gefunden, wonach er in Pakistan vergeblich gesucht hatte, ein auskömmliches Leben in Sicherheit.
In between I got 2-3 times attack. One time on me when I was alone.
Mehrfach wurde ich angegriffen. Einmal war sogar meine Familie dabei. Ich wurde verprügelt und man hat gedroht, mich umzubringen. Ich hatte wirklich Angst. Deshalb haben wir irgendwann beschlossen, nach Deutschland zu kommen.
In seiner Heimat Pakistan wurde Mohammed Fahim von politisch Andersdenkenden bedroht. Doch für die Behörden hier in Deutschland war das kein Asylgrund. Sein Gesuch wurde Anfang des Jahres abgelehnt. Auch für seinen Chef Rainer Orbach ein Schock.
Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass es zumindest relativ zügig dann auf eine dauerhafte Duldung dann hinausläuft. Aber selbst das ist scheinbar momentan politisch nicht gewollt. Von daher haben wir mittlerweile ernsthafte Bedenken, dass uns hier ein wertvoller Mitarbeiter dann auch verloren geht.
Fahim integriert sich, verdient sein eigenes Geld und ist einer der begehrten Fachkräfte. Dass er nun wieder abgeschoben werden soll, hält der Jobpate Stefan Barke für absurd. Er fordert von der Politik, sich endlich mit einem Einwanderungsgesetz zu beschäftigen, damit Menschen künftig nicht nur in Deutschland bleiben können, weil sie auf der Flucht sind, sondern weil sie für den deutschen Arbeitsmarkt wichtig sind.
Viele sind 2 Jahre hier und haben sich bestens integriert, arbeiten, versorgen ihre Familien, zahlen Steuern, zahlen Sozialabgaben. Eine wunderbare Geschichte. Nur das kommt im Gesetz gar nicht vor, dass einer sagt, okay, wer sich aus eigener Kraft integriert hat, auch die Interessen des Arbeitgebers kommen gar nicht vor. Wenn der sagt, ich habe den eingearbeitet, ich habe investiert, ich bin sehr zufrieden mit dem Mitarbeiter, auf den will ich nicht verzichten, das kommt nicht vor.
Fahim klagt gegen die Ablehnung seines Asylantrags. Hilfe bekommt er dabei auch von den Kürtnern. Barke und Orbach bereiten derzeit eine Petition an den NRW-Landtag vor. Doch bis da eine Entscheidung fällt, leben Fahim und seine Familie in der Ungewissheit, ob alles, was sie sich hier in Deutschland aufgebaut haben, umsonst war.
Eine Reportage von meiner Kollegin Ina Rotscheid. Michael Weimann ist noch zugeschaltet per Telefon. Birgit Oberkötter ist hier. Warum ist das denn so schwer, jemanden, der sich so toll integriert hat, einen Job hat, wirklich auch hier behalten zu dürfen und eben nicht irgendwie diese furchtbare Abschiebung auch als Drohung immer mit auf den Weg geben zu müssen? Herr Weimann.
Der Gesetzgeber hat diese Fälle nicht vorgesehen, dass sich Leute ein Integrationsgesetz, was Möglichkeiten bietet, Leute hier zu halten. Aber dazu zählt leider nicht das Thema, er hat Arbeit gefunden, ist ein gefragter Mitarbeiter und wird von der Firma gebraucht, sondern es beschränkt sich maximal auf Ausbildungsplätze. Und wir haben im Moment, glaube ich, mindestens 10 Fälle in Kürten, die ähnlich gelagert sind wie die von Mohammed, dass wir Leute in Arbeit haben, die von den Firmen gebraucht werden und auch geschätzt werden als Mitarbeiter, aber immer noch die Abschiebung droht. Und da sind wir, wie eben im Beitrag zu hören war, im Moment daran, Petitionen zu schreiben.
Wie ist denn da der aktuelle Stand bei der Petition von Mohammed?
Die wird heute noch online gehen auf change.org. Da sitze ich gerade so vor und verfasse den Text für die Petition. Und hier hat mir der Rainer Orbach gut zugespielt mit der Unternehmensseite. Und natürlich Stefan Barke gut zugespielt und auch die Patin gut zugespielt, um die Geschichte aufzuarbeiten, die hinter Mohammed steckt.
Und die schicken Sie dann nach Berlin zum Petitionsausschuss?
Nee, da gehen wir nicht ganz so weit nach Berlin. Okay. Das werden wir über den Landtag, Petitionsausschuss des Landtages in NRW, also in Düsseldorf, lösen, weil wir hier erwarten, dass schneller gehandelt werden kann. Es kann zwar kein Gesetz geändert werden vom Landtag aus, aber Einzelfälle können entschieden werden. Und deswegen gehen wir momentan auf die Einzelfälle direkt.
Welche Hoffnung haben Sie, dass sich da für Mohammed Fahim vielleicht noch was ändert?
Wir hoffen, dass eingesehen wird, dass er sich integriert hat und diese Arbeit, die er selber geleistet hat und die Arbeit, die der Unternehmer in ihn gesteckt hat, dass die mal anerkannt wird und respektiert wird, dass hier Arbeitskräfte, qualifizierte Arbeitskräfte in Deutschland gebraucht werden und akzeptiert werden. Und hier werden keine Arbeitsplätze irgendwem weggenommen, weil es geht hier um einen Facharbeitsplatz.
Dann drücken wir Ihnen wirklich die Daumen und vor allen Dingen Mohammed Fahim und den anderen 10, für die Sie sich auch einsetzen, im Fluchtpunkt Kürten. Gleich reden wir weiter über den Fluchtpunkt Kürten nach den Nachrichten.
Domradio weltweit.
In unserer Sendung weltweit. Innerhalb der Themenwoche neue Nachbarn wie Integration gelingt. Der Fluchtpunkt Kürten war nominiert für den Integrationspreis der Bundesrepublik Deutschland. Und allein die Nominierung durch die Deutsche Bischofskonferenz immerhin war schon ein Riesenerfolg. Und wenn es dann für den ersten Platz auch nicht ganz gereicht hat, waren sie aber dennoch eingeladen nach Berlin und haben Bundeskanzlerin Angela Merkel die Hand geschüttelt. Frau Oberkötter, Sie auch. Wie waren das?
Ja, toll war das natürlich. Es war für uns ein sehr aufregender Tag. Ich bin zusammen mit Willi Bruch, Gemeindereferent von St. Marien in Kürten, am frühen Morgen nach Berlin gefahren. Wir haben sehr spannende, sehr interessante und nette Leute kennengelernt. Natürlich war das Highlight das Erscheinen von Frau Merkel. Sie ist sehr, sehr freundlich, sehr offen, witzig, nett, eigentlich nicht so, wie man sie oft im Fernsehen sieht mit runterhängenden Mundwinkeln. Nein, sie kann lachen, sie kann richtig bei den Leuten sein.
Und ist meistens gut vorbereitet. Haben Sie das auch so beobachtet?
Ja, natürlich ist sie gut vorbereitet. Sie hat natürlich auch immer einen Stab von Leuten um sich herum stehen, die ihr die entsprechenden Reden halten und die sie dir anschließend auch wieder abgibt. Aber nichtsdestotrotz hat sie sehr verbindlich und mit dem, zum Beispiel mit dem Bürgermeister der Stadt Altena gesprochen. Sie war die ganze Zeit, die ganzen 2 Stunden, in denen sie mit uns zusammen war, wirklich auch bei den Leuten. Und das war sehr angenehm zu erfahren.
Altena hat gewonnen, muss man sagen. Aber ich habe dann später gehört, Sie waren immerhin auf dem 5. Platz, glaube ich.
Genau.
Es gab
von 33. Es gab deutschlandweit, bundesweit 33 Organisationen, die dort vertreten waren. Und 10 weitere Organisationen neben Altena sind noch geehrt worden. Es gab ja eine Jury, bestehend aus 5 Personen, unter anderem der ehemalige Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, der Herr Weise. Dann ein uns allen bekannter Schauspieler, der Elias Mbarek, den viele aus Fuck You Goethe kennen. 2 weitere Dozenten mit Migrationshintergrund von der Uni in Berlin und noch eine Politikerin. Diese Leute hatten sich Kriterien überlegt, nach denen sie den Preis vergeben wollten. Und die Stadt Altena hatte eben halt alle Kriterien erfüllt. Unter den 10 anderen wurden wir auf Position 5 ausgelobt. Mhm. Wir waren sehr stolz darauf, weil wir wussten das vorher nicht. Wir waren sehr stolz und wir möchten uns auch hier auf dem Weg nochmal bei allen bedanken, die an dieser tollen Arbeit mitgewirkt haben. Wir haben den Preis dieses Lob entgegengenommen, der Willi und ich, aber die anderen haben es gemacht.
Ich habe den jüngeren Kolleginnen hier im Domradio versprochen, dass ich auf jeden Fall doch nochmal nachfrage, wie denn der Elias Mbarek so war.
Total war er denn? Sympathisch, total nett. Er war für alle Selfies zu haben. Wir haben auch eins gemacht. Genauso wie Frau Merkel aber auch.
Sie haben auch ein Selfie mit Frau Merkel gemacht?
Na klar, sogar mit der Raute. Und ich konnte sogar einen persönlichen Brief eines Kürtener Flüchtlings abgeben, den er mir vorher geschrieben hatte. Und er hatte mich gebeten, wenn du zu Frau Merkel gehst, kannst du bitte diesen Brief mitnehmen. Ja, und auch den hat sie angenommen.
Die Jury hat besonders gelobt, dass ihre Arbeit im Fluchtpunkt Kürten eben nicht nur für Flüchtlinge ist, sondern richtig, auch für hilfsbedürftige Deutsche. Das war der Jury ein ganz großes Anliegen. Und das war von vornherein im Fluchtpunkt Kürten immer so. Es ging nicht nur um die Flüchtlinge, sondern es war auch immer dieses Bewusstsein da, es gibt auch so viele hilfsbedürftige Deutsche, bei uns auch in Kürten und Umgebung, die auch unsere Hilfe brauchen.
Richtig, das war uns schon immer ein Anliegen. Es steht nicht im absoluten Vordergrund, aber es war immer ein Anliegen, dass wir die Flüchtlinge und die anderen Hilfsbedürftigen auf keinen Fall gegeneinander ausspielen möchten. Und ich denke, das ist auch gerade in der heutigen etwas kritischen politischen Situation ausgesprochen wichtig.
Das heißt, die Angebote, die Sie für Flüchtlinge machen, sind grundsätzlich offen auch für die hilfsbedürftigen Deutschen?
Wir haben in erster Linie 4 Projekte, wobei es natürlich 2 Dinge wie die Tafel und die Kleiderkammer schon sehr lange gibt. Aber auch bei der Tafel wird entgegen vieler Meinungen, werden die Flüchtlinge nicht bevorzugt, sondern sie stehen genau wie die deutschen Hilfsbedürftigen auf einer Liste, auf einer Warteliste. Und immer wenn eine Person oder eine Gruppe abspringt, eine Familie abspringt, dann rücken die Leute von dieser Liste nach. Es wird da also keiner bevorzugt. Das Möbellager, was wir seit Anfang 2017 in Betrieb haben, steht auch den anderen deutschen Hilfsbedürftigen offen und wird inzwischen auch angenommen. Und genauso wie der Fahrradpool, den es ja schon was länger gibt. Aber auch dort können sich deutsche Hilfsbedürftige Fahrräder, ich glaube sogar kostenlos, können sie die dort bekommen. Also und zwar auch für die ganze Familie.
Nach wie vor ist viel los in Kürten, nicht nur für Flüchtlinge, auch für hilfsbedürftige Deutsche. Genau. Über Pläne, vielleicht auch für die Zukunft, reden wir gleich noch hier in Domradio weltweit.
Domradio weltweit.
Domradio weltweit, innerhalb unserer Themenwoche Neue Nachbarn, wie Integration gelingt. Ein tolles Beispiel dafür sitzt 2 Stunden schon jetzt hier bei mir im Domradio-Studio, Hussein Ismail, vor 2 Jahren aus Syrien gekommen. Wir haben eben schon gehört, dass Sie gut kochen können. Und tatsächlich haben Sie aber auch eine Arbeit gefunden. Wo arbeiten Sie im Moment?
Ja, ich habe eine Arbeit gefunden, alles italienisch Restaurant, ein italienisches Restaurant in Kurten. Und das ist sehr gut für mich, weil ich das Kuchen liebe und ich wünsche später alles eine Ausbildung machen, alles Kochen.
Ja. Eine Kochausbildung, ja. Dass Sie eine richtige Ausbildung mal machen können.
Ja.
Das heißt, in der Pizzeria lernen Sie jetzt aber italienisch kochen. Syrisch kochen können Sie ja schon richtig gut. Ist das schwer?
Ja, oder? Ja, ist schwer. Das schwer ist die Name, italienische Name. Ja, das ist sehr, sehr, sehr schwer. Und auch muss man auf italienische Akzent die Name sprechen oder sagen. Ja, das ist auch sehr schwer.
So ein bisschen mit den Händen auch. Die Italiener sprechen viel mit den Händen, das müssen wir auch lernen.
Zum Beispiel.
Ach, aber auch.
Gabaccio. Ich habe einen Tag. Brauche ich einen Tag für diese Name. Dann ich habe gelernt.
Super.
Ja.
Und ja. Sie haben aber auch einen Traum.
Ja, ich habe
Was
zwei.
Was ist das für Traum. Einer? Zwei.
Ja. Erster Traum, meine Familie sehen. Ja, das war seit 4 Jahren. Ich habe meine Familie nicht gesehen. Und zweiter Traum, ein Restaurant habe. Ja, arabisches Restaurant zum Beispiel.
Das ist aber doch vielleicht eine Marktlücke auch für den Fluchtpunkt Kürten, wenn es da noch kein gutes arabisches Restaurant gibt, oder, Frau Oberkötter?
Möglicherweise. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kürtener an sich auf arabisches Essen reagiert. Ich kann nur sagen, es ist sehr, sehr lecker und man kann es empfehlen.
Ja. Wie ist denn der Stand der Dinge, wenn er sagt, Familie wiedersehen? Wie realistisch ist das in seinem Fall, Frau Oberkötter?
Ja, in seinem Fall ist das natürlich sehr, sehr schwierig, weil seine Familie besteht aus seinen Eltern und seinen Geschwistern und er hat natürlich keinen Anspruch auf Familiennachzug. Es ist aber für ihn insofern realistisch, weil er den Flüchtlingsstatus besitzt und deshalb hat er die Chance, innerhalb Europas reisen zu dürfen. Und vielleicht kann er irgendwann in der nächsten Zeit mal in die Türkei fahren und seine Familie eventuell dort sehen. Mhm. Aber das ist sehr, sehr schwierig und steht auch noch in den Sternen, weil ja die politische Situation in der Türkei im Moment auch nicht so gut ist.
Ja, ja, wir können nicht nach der Türkei reisen. Wir müssen eine Visa haben. Ja, auch nach Libanon, auch das schwer ist. Zum Beispiel kann ich meine Familie in Libanon sehen, aber muss ich eine Visa haben? Ja, das ist sehr schwer, wenn ich Visa möchte.
Was wäre denn Ihre Vision, Ihr Traum, Frau Oberkötter, wenn Sie sich was wünschen könnten für die Zukunft, vielleicht vor allen Dingen für die Zukunft in Kürten, was den Fluchtpunkt und die Flüchtlinge dort angeht?
Für mich gibt es eigentlich auch zwei Träume, die vielleicht nicht ganz so ambitioniert sind wie die von Hussein. Der eine Traum ist, ich würde mir wünschen, dass sich noch mehr Kürtener Bürger in der Integration engagieren würden. Denn da haben wir leider einen Rückgang und wir bräuchten einfach noch mehr Menschen, die sagen, ja, ich übernehme zum Beispiel eine Sprachpatenschaft für einen jungen Syrer oder Iraker oder Eritreer oder sonst wen. Ja, ich nehme die Leute vielleicht mal mit zum Sport. Ja, ich setze mich mal eine Stunde in der Woche hin und spiele mit dem einen oder anderen Schach. Ja, ich komme mal zum Begegnungscafé und gucke mal, wie denn diese Leute überhaupt sind. Das würde ich mir wünschen, das ist mein einer Traum.
Der zweite?
Der zweite Traum betrifft die geflüchteten Menschen selber. Ich würde mir wünschen, dass sie unsere Sprache gut lernen und dass möglichst viele eine Ausbildung machen. Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele hier in Arbeit kommen und ihr Leben selbstbestimmt leben können.
Herzlichen Dank, Birgit Oberkötter.
Dankeschön.
Von der Aktion Neue Nachbarn aus dem Erzbistum Köln für die Flüchtlingshilfe und die Begleitung der Ehrenamtlichen zuständig, eben auch in Kürten. Domradio weltweit war das. Und vielen, vielen Dank an Hussein Ismail. Weiterhin eine gute Zeit hier in Deutschland. Danke. Und dass es weiter so gut läuft und vielleicht sich dann doch der eine Traum mit dem Restaurant vielleicht sogar verwirklicht. Ich komme als Erster vorbei, ja, versprochen. Herzlichen Dank.
Danke.
Dankeschön.
Das war Domradio weltweit mit dem Fluchtpunkt Kürten innerhalb unserer Themenwoche. Neue Nachbarn, wie Integration gelingt. Am Mikrofon war Martin Mölder.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.